möchte uns einen Text lesen, der sozusagen der Vorspann ist zur Predigt, zum Predigttext. Er steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums und viele von euch kennen diese spektakuläre Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer, wie Zacharias im Tempel in Jerusalem war. Er war dran mit dem Opferdienst, ein Höhepunkt in seinem Berufsleben. Und diese seltsame, diese spektakuläre Begegnung mit dem Engel Gabriel, der ihm in seinen alten Tagen die Geburt eines Sohnes, eines ganz besonderen Kindes voraussagt. Und nun ist die Schwangerschaft, die trotz des vorgerückten Alters von Elisabeth offensichtlich eine ganz normale war, dort setzt unser Text ein. Lukas 1, ich lese ab Vers 57. Und für Elisabeth kam die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel. Wir erinnern uns, er war seit diesem Ereignis im Tempel stumm. Er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, die diese Geschichte, und diese Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Danke, lieber Herr, für dein Wort. Danke für dein Tun. Danke für deine Wunder, die du damals getan hast und heute tust. Danke, dass wir hier und auch an vielen anderen Orten, dass wir uns versammeln dürfen, trotz all der Einschränkungen, um gemeinsam vor dich zu treten, gemeinsam dein Wort zu hören, dich zu loben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du überall dort bist, wo sich Menschen versammeln vor dir. Danke, dass du auch heute Morgen der Gott bist, der zu uns reden will. Rede du und öffne unsere Ohren und Herzen, damit wir recht hören. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie weit der Horizont ist, den ihr gerade so im Blick habt. Oder ob in diesen Tagen nicht vieles für unser Denken eng wird. Hier in Konstanz neblig, Himmel grau, kein so richtiges Licht. Vieles darf man nicht. Und dann fällt uns auch noch ein, welche Zipperlein wir alle haben, was alles nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Dann kann es schon eng werden. Dann kann der Horizont schon klein und schmal werden. Wir wollen uns heute Morgen von Zacharias zeigen lassen, wie man eine weite, Perspektive gewinnt. Eine weite Perspektive. Das war etwas Besonderes von Zacharias, das ihn auszeichnet in dieser Situation. Und ich denke, wir können vielleicht das eine oder andere bei ihm abgucken, von ihm lernen. Wie gewinne ich eine weite Perspektive? Lukas, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wenn er uns sein Evangelium überliefert, dann kommt in diesem extrem langen ersten Kapitel, bevor wir überhaupt hier sind, wo wir uns heute textlich aufhalten, schon zwei Lobgesänge von Frauen. Die Elisabeth, als sie das erlebt, dass die Wünsche, die sie eigentlich schon gar nicht mehr hatte, die sie begraben hatte, dass ihr Wunsch nach einer Schwangerschaft, nach einem Kind in Erfüllung geht, sie lobt Gott. Und auch Maria, die sie besucht und die dann 3 Monate bei ihrer Tante ist, auch von ihr haben wir diesen Lobpreis, das Magnifikat. Und jetzt kommt auch dieser Priester, nach dem, was er erlebt hat. Ich lese uns die Fortsetzung dessen, was wir eben gelesen haben. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit heiligem Geist erfüllt und weissagend sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern, um seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben. Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Eine weite Perspektive gewinnen. Was mag in dem Zacharias alles vorgegangen sein? Wie bewegt mag er gewesen sein? Alles, was er erlebt hat, seit diesen erstaunlichen Tagen dort in Jerusalem. Er hatte viel Zeit nachzudenken. Mit Reden war es nicht so viel. Und jetzt am Tag der Beschneidung ein besonderes Fest. Die Nachbarn, die Bekannten, die Verwandten waren da. Die Frage, wie machen wir das, wie soll der heißen? Und jetzt unmittelbar zuvor dieses nächste Wunder, dass er wieder reden kann. Und was hätte er nicht alles zu sagen? Was könnte er nicht alles weitergeben an Eindrücken, die er hatte, an Erkenntnissen, die er gewonnen hat, an das, wie es in ihm aussieht? Das, was wir eben gelesen haben von Zacharias, das, was er sagt, ist etwas, das hat er über Jahre, über Jahrzehnte gelesen, gelernt, verinnerlicht. Auch wenn wir all die Stellen nicht im Kopf haben und genau sagen können, wo steht das alles, aber beim Zuhören schon wird deutlich, das klingt wie aus den Psalmen, zitiert wie aus den Propheten, und genau das ist es. All das, was Zacharias hier sagt, könnte man an vielen Stellen des Alten Testaments nachlesen. Das zeigt uns vielleicht einen ersten Punkt von dem Geheimnis von Zacharias, wie er eine weite Perspektive gewinnt. Nicht indem er sich erkundet, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, wie er mit all den Herausforderungen seines Alltags umgehen kann. Nein. Zacharias hat das gelernt. Es kommt in allem darauf an, dass Gott redet, dass Gott handelt. Und ich, meine vornehmste Sorge ist, davon zu wissen, das zur Kenntnis zu nehmen. Seht ihr, wenn ich mich beobachte, dann merke ich, wie schnell ganz andere Dinge die Auswahl meiner Lektüre und die Quellen meiner Information bestimmen. Ich weiß nicht, was Sie in diesen Tagen und Wochen morgens zuerst lesen. Die neuesten Zahlen, wie die Corona-Statistik geht. Oder was in Stuttgart oder Berlin wieder Neues beschlossen und ausgedacht worden ist, wie es weitergehen könnte. Ich merke, das ist in meinem Denken nicht so tief verankert, dass das alles durchaus meinen Alltag prägt, aber dass es etwas Wichtigeres gibt, dass mein Denken, dass mein Wissen davon geprägt ist, was Gott uns in seinem Wort vorlegt. Zacharias kann uns darin Vorbild sein. Das, was er jetzt zu sagen hat, ist nicht davon geprägt, dass er jetzt einfach einen höheren Blutdruck hat, etwas Adrenalin hat, einfach weil so Unglaubliches passiert in seinem Haus. All das auch. Aber er sieht, Gott handelt. Gott redet. Und vielleicht geht mir das manchmal durch die Lappen, weil ich nicht gelesen habe, weil ich nicht darin so zu Hause bin wie Zacharias. Wie gewinne ich eine weite Perspektive? Schauen wir mal nach. Zacharias fängt damit an, indem er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen hat und ihm Erlösung geschaffen. Das ist das, was Zacharias sieht. Hier mit der Geburt dieses Kindes beginnt, auch ohne dass er genau weiß, wie das dann alles zusammenhängen wird, aber beginnt sich etwas zu realisieren von dem, das Gott sieht. Hast du dich daran in den letzten Tagen erinnert? Gott sieht das, wie dir es geht. Ist Gott nicht verborgen. Du musst nicht darum kreisen, um deine Zipperlein, um deine Einschränkungen, um das, was alles nicht geht. Nein, Gott sieht das. Gott weiß darum. Kümmer dich ums Wichtige. Gott sieht. Das ist etwas, was uns in der Bibel an ganz vielen Stellen gezeigt wird. Das ist schon auf der ersten Seite so. Gott, der unsere Sinne geschaffen hat, ist natürlich ein Gott, der sieht. Als er Himmel und Erde erschafft, da steht das ausdrücklich. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Gott sieht. Gott sieht, das hat die Hagar, die Magd der Sarah, mit der die beiden so versuchten, Gottes Willen umzusetzen, dass Abraham irgendwie zu einem Sohn kommt. Das Ganze dann eskaliert ist und weitreichende Spuren hinterlassen hat, übrigens bis heute. Diese Hagar ist in der Wüste. Sie hat ein Wasserloch gefunden. Und der Engel begegnet ihr und Hagar sagt, ich habe das erlebt als eine Frau, die überhaupt nicht in Gottes Plan vorkommt, eine ägyptische Sklavin. Und sie bekennt dort in der Wüste, Gott hat mich gesehen, er hat mich angesehen. Oder wenn wir uns an Mose erinnern, der möchte gern Befreier in Ägypten, der dann zum Schafhirten wird und dort mit seinen Schafen diesen brennenden Dornbusch sieht und mit Gott ins Gespräch kommt. Und was sagt Gott? Ich hab's gesehen. Ich sehe mein Volk dort in der Sklaverei. Ich sehe es. Und das heißt nicht für Israel, dass sofort alles anders wird. Nein. Lesen Sie das mal bei Gelegenheit wieder nach. Das wird schlimmer. Das eskaliert. Die Juden sagen zu Mose, spinnst du? Gut ging's uns nicht wirklich, aber viel besser als wie jetzt, nachdem du kommst und sagst, Gott hat euer Elend gesehen und will euch retten. Auf die Rettung können wir verzichten, sagen sie ihm. Du kannst uns gestohlen bleiben. Und trotzdem ändert das nichts daran, Gott sieht. Seht ihr, genau deshalb ist es wichtig, dass wir das nicht nur lesen, sondern dass das ganz tief in uns verwurzelt wird. Gott sieht mich. Und das ändert alles. Alles. Egal wie ich mich fühle. Egal wie der Chef mich morgen früh begrüßen wird bei der Arbeit. Egal, was da die Termine, die noch vor Weihnachten kommen, alles für mich wieder. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Und das ist kein Allgemeinplatz. Das ist etwas, was ich lesen muss, was ich lernen muss, was ich verinnerlichen muss, um eine weite Perspektive zu bekommen. Gott hat das ein Horn des Heils aufgerichtet. Ein Bild damals, das uns auch in den Psalmen häufiger begegnet, ein Horn der Rettung, ein Horn, ein Instrument, das die Juden benutzen, mit dem Sieg verkündet wird, mit dem Macht demonstriert wird, wenn wir an den Steinbock oder irgendetwas, was die Israeliten kennen, bedeutet. Die Macht der Rettung, ein Bild dafür, das hat Gott im Haus Davids aufgerichtet. Er tut das, was er schon von Ewigkeit her schon immer hat ausrichten lassen durch seine Propheten. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Davon ist die Geschichte Israels voll und Zacharias erlebt das in seinen Tagen. Die Römer, die Hand der Römer liegt auf ihnen. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern. Gott gedenkt des Eides, des Bundes, den er mit Abraham geschlossen hat. Gott schwört dem Abraham, als er bereit war, seinen Sohn zu opfern, diese unglaubliche Herausforderung für Abraham. Und Gott reagiert darauf, indem er ihm schwört, dass er seine Verheißungen wahr macht. Und Zacharias läuft über davon, dass er sagt, da passiert jetzt was in dieser Linie. Dass wir gerettet werden sollen aus der Hand unserer Feinde und ohne Furcht ihm dienen. Zacharias greift hier viele Gedanken der Propheten und aus den Psalmen auf, die etwas zum Ausdruck bringen, dass Israel die Last der Bedrücker, der Siegesmächte, das Unterlegensein, dass Gott das endet. Interessant ist dieser Ausdruck, und wir ohne Furcht ihm dienen, Gott dienen, befreit von aller Herrschaft. Nicht um selber King zu sein, nicht um selber tun zu können, was ich will, sondern das Ziel ist, frei sein, um Gott zu dienen. Und erst jetzt kommt Zacharias auf dieses Kind, das da vor ihm liegt, zu sprechen. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Das heißt, auch jetzt ergießt sich Zacharias nicht in irgendwelchen Sentimentalitäten, dass er jetzt endlich Vater geworden ist, dass seine Familienlinie weitergeht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das, was Zacharias zu sagen hat, richtet sich wieder aus an dem, was er aus dem Wort Gottes gelernt hat. Du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils, Erkenntnis der Rettung zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Das heißt, Zacharias weiß etwas davon. Es geht nicht nur darum, die Bedrängnis endlich abschütteln zu können, endlich nicht mehr diesen Druck von oben zu haben, endlich frei zu sein. Nein, Zacharias weiß etwas und auch das hat er gelesen im Alten Testament. Es geht darum, dass deine Schuld weggenommen wird, dass deine Sünde, dass du davon befreit wirst. Und wenn wir das Alte Testament einmal ganz kurz uns so vor Augen malen lassen, dann kommt dort eine Vielfalt von Gottes Anliegen zum Ausdruck. Zum Beispiel diese zwei Aspekte, dass Gott politisch frei macht. Aber auch, dass er das Problem der Schuld jedes Einzelnen lösen will. Und das Volk Israel hat in seiner Geschichte diese Vielfalt aufgelöst und am Ende nur noch oder vor allem diese politische Befreiung in ihrer Tradition kultiviert und haben das andere vernachlässigt. Und das geht in unserem Denken ganz genauso, dass wir das, was wir von Gottes Wort hören, verstehen, das ordnen wir nach unserer Vernunft und reduzieren das oft und meinen, wir haben Gott verstanden, wir wissen, wie er tickt und laufen dabei Gefahr, die Vielfalt, die Weite, die uns Gott in seinem Wort zu erkennen gibt, auszuhalten, stehen zu lassen und zu versuchen zu verstehen. Wir schwingen uns so schnell auf als Herrscher, als die, die es begriffen haben. Das ist ein Irrtum. Zacharias kann uns hier ein Vorbild sein. Er hält das beides. Auch wenn das uns, auch unsere fromme Vernunft nicht aushalten will. Zacharias bewahrt beides. Er schließt seinen Lobgesang Gottes mit dem, dass er sagt, nochmal an diesem Kind angeknüpft, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Vielleicht kommst du dir in diesen Tagen auch so vor, wenn man nicht mal Weihnachten, so wie es jetzt aussieht, so feiern darf, wie es sich gehört, wie wir das schon immer machen. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Wisst ihr, das ist das, was Lukas einfach, wenn man eine Seite umschlägt, kommt das schon. Das wird den Hirten vorgesungen. Friede auf Erden. Nicht, weil politisch endlich die Dinge korrigiert werden, die Schrauben etwas gedreht werden, nein, weil Gott kommt. Friede mit euch, das ist das, was der Auferstandene seinen verängstigenden Jüngern zuruft. Friede sei mit euch. Warum verbarrikadiert ihr euch? Warum habt ihr so Angst vor den Juden, die gegen euch sind, vor den Römern, die euch vielleicht etwas anhaben könnten? Friede sei mit euch. Tod ist nicht mehr der letzte limitierende Faktor. Friede sei mit euch, weil dieses Problem gelöst ist. Friede sei mit euch. Und das, was Gott tut, befreit all die, denen er eine große, eine weite Perspektive geschenkt hat, indem er sie mit hineinnimmt, wie damals die Hirten. Und sagt, jetzt geht, sagt das weiter. Behaltet diesen Frieden, behaltet diese große Perspektive nicht nur für euch, gebt sie weiter. Wie gewinnen wir eine weite Perspektive? Es ist kein neues Rezept, das ich euch heute geben kann. Ein ganz altes. Aber ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen. Bleibt nicht bei euch selber hängen. Kreist nicht um eure Befindlichkeit. Lasst euch nicht bestimmen von dem, was alles nicht geht. Wenn Gott handelt, und das bezeugt uns hier der Zacharias, dann gibt es guten Grund, die Fenster ganz weit aufzumachen und rauszugucken und eine weite Perspektive zu gewinnen. Amen.